Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, dass der Herr mich vor der zweiten Welle der Erkältung bewahrt hat bislang. Schön, ich freue mich, da zu sein und ich freue mich, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern können, das Fest der Vergebung. Claude Earthly, sagt euch der Name was? Mir auch nicht, vorher nicht, bevor ich die Geschichte kannte. Claude Earthly ist der Name des Mannes, der die erste Atombombe auf Hiroshima abgeworfen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er der Pilot oder der Bombenschütze oder was auch immer war. Auf jeden Fall saß er an diesem Flugzeug und hatte daran zu tun. Sein weiterer Lebensverlauf ist sehr traurig. Nach seiner Entlassung aus der Armee wurde er mit diesem Auftrag nicht fertig, dass er die erste Atombombe abgeworfen hat. Er unternahm zwei Selbstmordversuche und kam schließlich in eine psychiatrische Anstalt. Seine Schuldgefühle nahmen ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand. Doch Claude Earthly bekam eines Tages einen Brief, und zwar von 30 ehemaligen Schülerinnen aus Hiroshima. Sie hatten die Atombombe mit schweren Verletzungen an Gesicht und Körper überlebt. Und diese schrieben ihm: Dieser Brief kommt zu Ihnen, um Ihnen unsere aufrichtige Teilnahme zu überbringen und Ihnen zu versichern, dass wir nicht die geringsten Feindseligkeiten gegen Sie persönlich hegen. Wir haben gelernt, freundschaftlich für Sie zu empfinden, in dem Gedanken, dass Sie ebenso ein Kriegsopfer sind wie wir. Wir wünschen, dass Sie sich bald erholen und sich denen anschließen, die sich dafür einsetzen, das barbarische Geschehen, Krieg genannt, durch den Geist der Geschwisterlichkeit zu überwinden. Wenn man das liest und davon mitbekommt, dann kann man nur staunen, wie jemand so einen Brief schreiben kann. Was für eine Geste! Was muss in diesen Mädchen passiert sein, dass sie dem Mann, der dazu beigetragen hat, dass sie für ihr Leben entstellt sind, so die Hand reichen können? Was dort passiert ist, das nennen wir Vergebung. Und diese Mädchen haben es sehr gut formuliert. Sie haben nämlich geschrieben, wir haben gelernt, nicht mehr, also freundschaftlich für sie zu empfinden, ihnen zu vergeben. Vergebung ist nämlich nicht etwas, was mit einem Schnipp für uns da ist, unsere Vergebung für den anderen, darum geht es mir, sondern es ist ein Prozess, einander zu vergeben. Manchmal ein sehr steiniger. Ich möchte euch einladen, einmal Kolosser 3, 13 mit mir zu lesen. Ich habe euch den Text auch hier vorne mitgebracht. Ihr wisst ja, ich predige mich zurzeit so ein bisschen durch den Kolosserbrief mit euch. Und das ist ein Teil davon. Kolosser 3, Vers 13. Nur dieser eine Vers. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ertragt einander und vergebt euch. Aus diesen Worten klingt schon heraus, dass Paulus das nicht auf die leichte Schulter nimmt und sagt, Vergebung untereinander wäre so einfach zu schaffen. Wir feiern heute Abendmahl und ich bin mir sicher, dass bei manchem, speziell bei denen des älteren Semesters, dieser Gedanke im Kopf herumschwirrt: Ehe du zum Altar gehst, versöhne dich mit deinem Bruder. Oder? Kennt ihr, ne? Das Empfinden, diesen Gedanken. Und es ist auch gut und wichtig, dass wir uns an die Versöhnung erinnern lassen, aber nicht als Leistung oder gewissermaßen als Vorbedingung für das Abendmahl, heute teilnehmen zu dürfen, sondern als ein Prozess. Ein Prozess, der vielleicht an einem bestimmten Punkt heute und hier beginnen kann oder einen wesentlichen Schritt vorwärts gehen kann. Wo geht dieser Weg der Vergebung entlang? Wie können wir, wie kann ich und wie kannst du diesen Weg beschreiten? Dieser Weg hat vier Stationen. Der erste ist der Ursprung, die Verletzung. Die zweite Station, ein hässliches Wort, der Hass. Die dritte Station, die innere Heilung und schließlich die vierte Station, die Versöhnung. Dort, wo alle wieder zusammenkommen. Am Beispiel von Josef, dem Sohn Jakobs, möchte ich gerne mit euch einmal diesen Weg der Versöhnung durchgehen, weil Josef nämlich all das erlebt hat. Und die Kinder haben schon mitbekommen, dass es noch keine richtige Kindergeschichte gab. Die Kindergeschichte kommt heute während der Predigt. Ich habe nämlich, um das ein wenig lockerer zu gestalten, kleine Filmausschnitte aus dem Film Josef für euch mitgebracht, die uns das vor Augen malen dürfen. Und am Anfang des Weges der Vergebung steht die Ursache, die Verletzung. Josef, der zweitjüngste Bruder von 12, der seine anderen Geschwister bis aufs Blut gereizt hat mit seinen Träumen und mit seinem feinen Gehabe, der sich zu fein war, der verhätschelt wurde vom Vater, wurde schließlich von seinen Brüdern gefangen genommen und an midianitische Sklavenhändler verkauft. Und dem Vater zeigten sie am Ende seinen Mantel, seinen schönen Mantel mit Ziegenblut verschmiert, um deutlich zu machen, dass der halt von einem wilden Tier gerissen worden war. Und so waren sie ihren Träumer los. Josef selbst fand sich schließlich als Sklave im Haus des Potiphar wieder. Und das können wir uns hier nochmal einmal anschauen. Kann man das nachvollziehen? Wir kennen das aus der Bibel, wir haben das im Kindergottesdienst vielleicht gehört. Aber kann man das nachvollziehen, was ihm wirklich widerfahren ist? Egal, wie schlecht er sich seinen Brüdern gegenüber verhalten hat. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, verraten und verkauft zu werden. Ich gestehe, so eine tiefe Verletzung, wie Josef hier erlebt und dieser Hass, der dort entsprechend entsteht, den kenne ich nicht am eigenen Leib. Wahrscheinlich die wenigsten von uns. Von den eigenen Brüdern verraten und verkauft, für tot erklärt, misshandelt und versklavt. Ich denke, es wäre völlig verständlich, wenn die Geschichte des Josefs an dieser Stelle in Verzweiflung und Resignation enden würde. Aber dem ist nicht so. Irgendwie hat Josef einen Weg gefunden, damit fertig zu werden. Er gibt sich nicht auf. Auch wir erfahren Verletzungen von Menschen um uns herum. Keiner ist perfekt. Und jeder von uns kann sich vielleicht jetzt eine Situation vor Augen malen, wo er oder sie von einem Menschen verletzt worden ist. Und es ist ganz normal, bei diesem Gedanken Schmerz zu empfinden. Ein Schmerz, der auch diese unschönen Wörter Hass und Scham in sich birgt. Ärger, Frust und Hass sind Reaktionen auf das Unrecht und sie sind nicht unchristlich, sie sind menschlich. Das Problem ist nicht das ungute Gefühl. Ein Problem wird es erst, wenn wir da drinnen stecken bleiben. Wenn wir unseren Hass kultivieren. Die Predigerin Nancy Beach sagte einmal, seinen Groll zu kultivieren bedeutet, selber Gift zu nehmen und darauf zu warten, dass der andere tot umfällt. Sein Groll zu kultivieren heißt, selber Gift zu nehmen und darauf warten, dass der andere umfällt. Da steckt ganz schön viel Wahrheit drin, nicht wahr? Und ich muss euch was verraten, das wird nicht passieren. Also der andere fällt nicht um. Da kann ich noch so sehr in meinem Groll hängen bleiben. Wer im Hass verharrt, der schadet nur einer Person. Und das bist du selbst. Probleme von Verbitterung bis hin zu körperlichen Erkrankungen sind die bekannten Folgen. Das heißt, der entscheidende und zugleich schwerste Schritt im Prozess der Vergebung ist der Schritt vom Groll hin zur Heilung. Leider wird in der Bibel nicht berichtet, wie Josef innerlich heil werden konnte, aber dass er es geworden ist. Es steht dort, ihm glückte alles, was er unternahm. Ein Mensch, der von Hass und Groll innerlich zerfressen ist, kann nicht so sich konstruktiv für seinen Herrn einbringen. Ein verbitterter Sklave hätte alles dazu beigetragen, um seinem Herrn das Leben noch schwerer zu machen. Aber Josef gelang alles, was er tat, und er erwies sich als vertrauenswürdig. Er hat noch mehrere Hindernisse zu überwinden, Gefängnisaufenthalte, all das, aber trotz all dem geschieht nicht mit Josef, dass er in seinen Hass zurückfällt, sondern dass er sich ja auf diesen Weg der Heilung und der Versöhnung begibt. Was beflügelte Josef so sehr? Wie gesagt, mit Groll und Hass im Herzen wäre er nicht in der Lage gewesen, ein so wirksames Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Und doch hatte Josef inneren Frieden gefunden mit seiner Situation. Und das Besondere ist, und das ist bei Josef so offensichtlich und klar, er fand diesen Frieden, ohne mit seinen Brüdern jemals in Kontakt getreten zu sein. Das ist gleichzeitig die wichtigste Erkenntnis hier an dieser Stelle. Innere Heilung kann geschehen, ohne dass derjenige, der mich verletzt hat, etwas dazu beiträgt. Es gibt eine kleine Parabel, in der Jesus auch erwähnt wird. Das ist keine echte Geschichte von Jesus, aber sie hätte so passieren können. Jesus kam auf seiner Wanderschaft, so erzählt die Parabel, zu einer Herberge, um dort zu übernachten. Bevor er sich zur Ruhe begab, sagte er zum Herbergsvater: Nun, ich bin heute bei dir eingekehrt. Bevor ich schlafen gehe, möchte ich gerne dein Haus sehen. Erfreut über Jesu Interesse, führte ihn der Herbergsvater herum. Als sie fertig waren, bat Jesus: Zeig mir doch auch noch den Keller, du hast doch auch einen Keller. Nach kurzem Zögern gehen sie auch in den Keller. Ein kurzer Rundgang hier, und da fällt Jesu Blick auf eine bislang verschlossen gebliebene Tür. Er zeigt auf die Tür: Ich würde doch gerne auch noch den letzten Raum sehen. Ach, erwidert der Herbergsvater, das ist doch bloß Gerümpel, da ist nichts Sehenswertes drin. Doch auf Jesu liebevolles Drängen hin öffnet er schließlich die Tür zur Rumpelkammer. Kisten und Gegenstände lagen da kreuz und quer, vieles angestaubt. Kein schöner Anblick. Doch Jesus geht hier besonders behutsam vor. Er nimmt Stück für Stück in die Hand und legt es sorgfältig an seinen Platz wieder zurück. Abgetragene Schuhe, kaputte Socken, alte Hüte, zerbrochenes Porzellan. Es verging viel Zeit. Als Jesus alles gesehen hatte, lächelte er den Herbergsvater an, bedankte sich, dass er auch das hatte sehen dürfen, und legte sich zur Ruhe. Als Jesus nach mehreren Monaten wieder vorbeikam, grüßte ihn der Herbergsvater freudig: Ich bin froh, dass du damals auch den Keller und das Gerümpel sehen wolltest. Seitdem kann ich ohne Angst in den Keller gehen. Einige alte Sachen habe ich seitdem entsorgt. Manches an Leute verschenkt, denen diese Sachen etwas bedeuteten. Ich habe vieles neu geordnet, sodass es mich an eine Zeit in meinem Leben erinnert, die schmerzlich, aber wichtig war. Den Weg der inneren Heilung zu gehen bedeutet, mit Jesus in die Rumpelkammer seiner Seele zu steigen. Mit Jesus an der Hand, ihn die Dinge ansehen zu lassen, die dort liegen, um so die Angst zu überwinden, dieses Gefühl und diesen Verletzungen zu begegnen und eben auch die Dinge zu entsorgen und abzulegen. Manches kann nicht ausgeräumt werden, aber es kann geordnet werden. Und das Entscheidende ist, diesen Weg können wir gehen, auch wenn der Mensch, der die Ursache der Verletzung war, nichts dazu beiträgt. Oft sagen wir, wenn der sich nicht entschuldigt, dann kann ich nicht vergeben. Nun, Entschuldigung ist wichtig für die Versöhnung, wenn man wieder zusammenkommen möchte, wenn man miteinander Gemeinschaft leben möchte. Aber für die innere Heilung, für das Sortieren der eigenen Rumpelkammer, ist sie nicht notwendig. Aber vielleicht brauchen wir trotzdem manchmal Hilfe und Unterstützung für diesen Weg zur Heilung. Diese können sehr vielfältig sein. Bei manchen Dingen reicht es vielleicht tatsächlich mit etwas Abstand einmal nur drauf zu schauen. Noch einmal sich die Situation vor Augen zu führen und, ich sag mal, abzuhaken und festzustellen, das, was ich damals als so unglaublich empfindlich und wichtig empfand, ist vielleicht bei Lichte betrachtet diesen Ärger gar nicht wert. Das gibt es. Es gibt Dinge, die fühlen sich im ersten Moment schlimmer an, als sie sind. Und so kann ich einen Haken dahinter setzen und Frieden schließen und vielleicht sogar einen ersten Schritt auf den anderen zugehen, um Versöhnung zu ermöglichen. Aber wenn das immer so einfach wäre, sich mit etwas Licht die Sache anzuschauen, dann hätten wir keine so gut gefüllte Rumpelkammer, oder? Oft ist der Weg zur inneren Heilung schwer und steinig und wir brauchen Hilfe, ihn zu gehen. Manchmal ist es eine Hilfe, die Gefühle einfach aufzuschreiben, sie zu visualisieren, alles, was mich beschäftigt, noch einmal auszuformulieren und es damit auszusprechen, rauszuholen aus der Dunkelheit. Manchmal kann ich dann einen Haken dahinter setzen oder es vielleicht noch deutlicher verbrennen, um zu sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich distanziere mich davon. Manches kann ich aber nicht aus meinem Leben verbannen. Dann ist es eine Hilfe, in Gedanken diese Dinge in einen Tresor einzuschließen und den Schlüssel wegzuwerfen. Es ist da, aber ich bin sicher davor. Ich weiß, wo es ist und es kann mir nicht mehr schaden. Oftmals ist es aber nötig bei so schweren Dingen, dass man das Gespräch mit einem anderen sucht, mit einem Freund oder einem Seelsorger, in manchen Fällen mit einem Therapeuten, um in diese Tiefen der Seele vordringen zu dürfen. Ganz wichtig ist, ein solches Gespräch dient der Klärung, nicht dem Schludern über andere. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Über andere zu reden, heilt gar nichts, sondern vertieft die Wunde. Es geht darum, wirklich eine Klärung, ein Seelsorgegespräch zu führen, um die Dinge loszulassen. Ein besonderer Weg zur inneren Heilung ist es, für den anderen zu beten. Das kann am Anfang ein durch die zusammengebissenen Zähne gezischtes Gebet sein, aber mit Sicherheit wird es im Laufe der Zeit eure Haltung durch das Gebet verändert. Jesus schenkt innere Heilung, wenn wir uns an ihn wenden. Nicht über Nacht, aber über die Zeit. Aber wir müssen nicht nur uns über unsere Verletzung heil werden, wir müssen uns auch selbst vergeben, verletzlich gewesen zu sein. Das ist ein Gedanke, den wir häufig vergessen. Hast du schon mal gedacht, wie konnte ich nur so dumm sein, dass ich darauf reingefallen bin, dass ich das nicht habe kommen sehen, dass ich vielleicht den Warnungen der anderen nicht Gehör geschenkt habe? Manchmal ist das Eingeständnis der Verletzlichkeit der erste und alles aufbrechende Schritt zur inneren Heilung und für den weiteren Vergebungsprozess. Der Schritt von Wut zur inneren Heilung ist meiner Meinung nach der schwerste. Aber er ist gangbar, ohne Zugeständnis oder Bedingung, die der andere erfüllen müsste. Es ist sogar möglich, innerlich heil zu werden, wenn der andere gar nicht mehr um Vergebung bitten kann, weil er vielleicht sogar verstorben ist oder ich ihn gar nicht kenne, wie das Beispiel von diesen Mädchen Hiroshima uns zeigt. Denn die haben von diesem Mann, dem Clark Atherley, erst viel später erfahren, aber sie sind schon auf dem Weg der Vergebung und der Heilung einen weiten Weg gegangen, bevor sie ihren Brief schreiben konnten. Wenn wir diesen Schritt, diesen Weg der inneren Heilung gehen, kann am Ende auch die Versöhnung stehen. Wenn man wieder zusammenkommen möchte oder muss, bedarf es erst der inneren Heilung, aber eben noch etwas mehr. Für eine erneut gelebte Gemeinschaft können und müssen Bedingungen erfüllt sein. Das Wichtigste, eigentlich logisch, aber leider gar nicht immer selbstverständlich, ist, dass die verletzende Handlung aufhören muss. Also wir können niemals von einer Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, erwarten, dass sie ihm vergibt, wenn er sie weiter schlägt. Das geht nicht. Oder gar noch bei ihm bleibt. Wie absurd ist das denn? Und trotzdem gibt es Menschen, die auch eine gescheiterte Ehe eine zweite Chance geben konnten, weil die Menschen bereit waren, ihre verletzenden Handlungen aneinander aufzugeben. Und genauso wie das eine Voraussetzung für das Wiederzusammenkommen ist, prüfte auch Josef zunächst seine Brüder. Als er sie gesehen hat damals in Ägypten, hat er sich nicht ihnen gleich in die Arme geworfen und gesagt, Leute, ist alles vorbei. Er stellte ihnen sogar mit einem Silberbecher im Gepäck des Benjamin eine Falle, als sie nach Ägypten kamen. Denn jetzt hat er die ganze Geschichte mal von vorne aufgerollt und wollte sehen, wie sie reagieren. Und das kommt unser letztes Videobeispiel. Josef sah, dass seine Brüder sich geändert hatten. Sie würden nicht noch einmal einen Bruder verraten. Und so konnten sie sich miteinander versöhnen, wieder zusammenkommen. Dieses Zusammenkommen, diese Versöhnung sollte immer unser Anliegen, unser Ziel sein im Prozess der Versöhnung. Und doch ist das nicht immer so ohne weiteres möglich. Wir können nicht einfach so tun, als wenn nichts gewesen wäre. Manchmal ist sogar ein Zusammenkommen nie möglich, bei schwerem Missbrauch zum Beispiel. Wir sind schwache Menschen, die wir in einer sündigen Welt leben. Erwartet nichts Übermenschliches von euch. Und doch, die meisten Dinge sind gemeinsam aus der Welt zu schaffen. Und gerade in der Gemeinde sollte das unser Ziel sein. Doch erst, wenn ich innere Heilung erfahren habe, bin ich überhaupt in der Lage, Versöhnung zu feiern. Das heißt, geht nicht den letzten vor dem ersten Schritt. Versucht nicht, etwas herzustellen, was noch nicht da ist. Bin ich heil, dann kann ich auf meinen Widersacher zugehen. Manchmal geschieht diese Versöhnung nicht, schlicht und ergreifend, weil der Übeltäter sich so sehr schämt und nichts vom Wirken Gottes am anderen erfahren hat, so wie es bei den Brüdern und Josef war. Wenn es also eine Sache gibt, über die du heil geworden bist, zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester, dann geh ruhig den ersten Schritt, auch wenn er eigentlich vom anderen kommen müsste. Auch wenn du das Handeln Gottes an dir erlebt hast, dann geh du den ersten Schritt und sag es ihm. Ich bin überzeugt, dass sich die meisten gerne darauf einlassen. Reue und die Bitte um Vergebung haben hier ihren Platz. Und an dieser Stelle werden sie auch unser Herz berühren. Wir feiern heute Abendmahl. Und das feiern wir, um zu erleben, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat. Und das kann ein wichtiger Schritt auch in der inneren Heilung, in dem Weg der Vergebung sein. Bitte Gott, dir die Kraft zur Vergebung zu geben über Sachen, an die du vielleicht im Laufe der Predigt nachgedacht hast. Aber überfordere dich nicht. Vergebung ist ein Weg. Es ist ein Prozess. Der braucht Zeit. Und es ist ein Weg, auf dem dich Gott und liebe Menschen begleiten wollen. Deswegen, was sagte Paulus gleich? Ertragt einander. So lange, bis dieser Weg der Heilung begangen werden kann. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Geht diesen Weg zur inneren Heilung, um Versöhnung und Gemeinschaft zu erleben. Amen.